Ich habe der Predigt diesen Titel ein bisschen anders verpasst. Ich nenne das Absender Gott, Empfänger Welt. Aber es geht um das Thema ein Brief sein. Und der Brief, da kommt er immer wieder drin vor. In dem Lied hat es gut gepasst, dass ein Brief drinnen ist. Ich lege den Schwerpunkt darauf, dass wir ein Brief sind an die Welt. Wir sind genauso auch ein Brief von Gott an uns selber geschrieben, in unser Herz hinein. Aber ich lege den Schwerpunkt darauf, weil es auch zur Mission passt, ein Brief an die Welt zu sein. Und wir werden gleich sehen, dass nicht wir den Brief schreiben. So, weiter mal. Schlagt bitte mal die Bibeln auf, wenn ihr es dabei habt, im Johannesbrief, Kapitel 17, Vers 18. Johannes 17, Vers 18. Wer ein Lesezeichen hat oder so ein Bändchen in seiner Bibel, soll es bitte dort einlegen, weil wir werden ein bisschen herumspringen in der Bibel, aber auch immer wieder zurückkommen zu diesem einen Vers. Und ich lese da von der Luther-Übersetzung. Vorausschicken möchte ich mal ein bisschen Einleitung. Was ist ein Brief, was ist ein Paket? Muss man heute schon fast den Jungen nicht mehr erklären, weil die haben noch nie einen Brief geschrieben. Die schreiben zehnmal mehr SMS, E-Mails, WhatsApp-Nachrichten, also wie ein Brief. Aber ihr alle kennt einen Brief und den schickt man zur Post. Wichtig ist bei jedem Brief, dass draufsteht ein Absender, aber noch wichtiger der Empfänger. Und auch wenn man E-Mail schreibt, der Computer setzt selbst den Absender ein, aber den Empfänger müssen wir wissen, sonst kommt es nicht an. Also Absender und Empfänger. Und in dem Bibeltext, der ist zwar viel älter wie E-Mail und alles drum und dran, wahrscheinlich nicht öder wie Briefe, da geht es auch um einen Absender und einen Empfänger. So tituliere ich es einfach mal. Und die sind sehr klar definiert. Ich will mit euch, wenn man bei der Analogie vom Brief oder Paket bleiben will, den Bibelvers öffnen oder das Paket auspacken. Ich realisiere gerade da der Karl, der hat sehr viel mit Briefe zu tun gehabt in seinem Leben und Paketen. Passt ja auch ganz gut. Und dieser eine Vers, der ist enorm wichtig, wenn man den Auftrag Jesu zur Mission richtig verstehen will. Es gibt noch andere Verse, die was auch bekannt sind. Der ist nicht so bekannt, aber er ist sehr wichtig als Hintergrund dazu, zur Mission. Und zwar steht da in Johannes 17, Vers 18, relativ kurzer Satz, relativ kurzer Vers, wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich sie auch in die Welt. Und wenn man sich das anschaut, hat dieser Vers zwei Teile. Sind getrennt durch Komma und ich möchte die einzeln und dann im Zusammenhang näher beleuchten. Und vorausgeschickt würde ich gleich mal sagen, der Absender ist Gott und der Empfänger ist die Welt. Nur wenn wir jetzt auf einen Brief draufschreiben, Welt und geben den ab, wo geht der hin? Gute Frage. Kommen wir dazu. Also, ich fange mal an. Was oder wer wird da gesendet? Im selben Kapitel, aber im Vers 3, uns zuschaut es mit mir, geht es darum, wer ist der Absender? Warum ist der Absender klar? Wir lesen da nur du, also wie du mich gesandt hast. Naja, wir kennen die Bibel ganz gut, aber der Absender ist Gott. Und zwar, das gibt sich aus dem Kapitel, aus dem Kontext. Kapitel 17 ist nämlich ein einziges Gebet, ein langes Gebet. Übrigens das längste Gebet in der Bibel von Jesus. Und er betet natürlich zu Gott. Mit, wenn er jemand mit du anredet in diesem Text, dann ist es Gott. Und in Johannes 17, Vers 3 steht, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Also er redet da wirklich Gott, der du allein wahrer Gott bist, an. Und zugleich erfahren wir auch, wie er damit mich meint. Es steht ja, wie du mich gesandt hast, Jesus Christus. Ja, wer ist das? 3 steht es genauso, den du gesandt hast, Jesus Christus erkennen. Also, Gott sendet Jesus Christus. So weit sind wir schon mal, obwohl da nur mich und du gestanden ist. Für die Post wird es klarer, was passieren soll. Allerdings hat der Vers auch einen zweiten Teil. Und der ist etwas anders. Da steht dann, so sende ich sie auch in die Welt. Und da ist der Absender anders. Zuerst war es du, es war Gott. Jetzt ist der Absender ich. Und natürlich ist es auch der, der was betet, Jesus Christus. Also jetzt sendet Jesus Christus ihn ab. Und was aber gleich ist, ist der Empfänger. Der Empfänger ist die Welt. Sage ich nur einen ganzen Vers zusammen. Wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich sie auch in die Welt. Das heißt, Gott sendet einmal Jesus Christus in die Welt und dann sendet Jesus Christus uns in die Welt. Was ist aber die Welt? Damit wird im Neuen Testament allgemein die ungläubige Menschheit bezeichnet. Wie kommt man darauf? Das steht es auch nicht da. Im Griechischen steht dort nur Kosmos und das Wort kennen wir auch. Mit Kosmos, was wir gläubig als Kosmos sehen, ist eigentlich das, mit dem sich viele Physiker beschäftigen. die geschaffene Welt, das Universum und so weiter, das denken wir als Kosmos, ist auch eine Bedeutung von diesem Wort. Es ist aber ein sehr umfassendes Wort, hat viele Bedeutungen. Wenn man sich anschaut, wie es im Altgriechischen verwendet worden ist, wie das Neue Testament geschrieben worden ist, dann schließt das alles das ein, die Erde, Universum, alle Lebewesen, aber es hat auch eine moralische Bedeutung. Und daher setzen Theologen gern dafür die ungläubige Menschheit ein im Neuen Testament und es passt auch recht gut. Also man ist geschickt in die Leute, die was noch nicht glauben, zu den Leuten, was noch nicht glauben. Wie ich schon gesagt habe, am Anfang ist es sehr wichtig bei einem Brief, dass draufsteht, wohin er gehen soll, sonst kommt er nirgends hin. Und somit wissen wir hier auch, an wen Jesus wen schickt, nämlich an die ungläubige Menschheit. Blättern wir jetzt weiter in der Bibel auf 2. Korinther 5, die Verse 19 und 20, steht dort ein anderer ziemlich bekannter Text. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat uns und uns aufgerechnet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Darin kommt Welt vor, also dieses Kosmos, aber auch Botschafter, auf was er dann eingehen will. So wie Gott Jesus Christus gesendet hat in die Welt, damit wir ihn erkennen können, sendet Christus also jemanden, so sende ich sie in die Welt. Er schickt jemanden in die ungläubige Menschheit, und zwar nicht so als Brief direkt, sondern als Botschafter. Mit einer Botschaft. Und die Botschaft ist, dass sich die ungläubigen Menschen mit Gott versöhnen lassen sollen. Eigentlich dieselbe Botschaft, was Jesus Christus uns gebracht hat von Gott. Er ist geschickt worden zu uns, damit wir diese Botschaft hören. Und dann schickt er uns aus, damit wir diese Botschaft weitertragen. Wo aber jetzt beginnt die Welt? Die ungläubige Menschheit, wo fängt die an? Fängt die an in Afrika, in Südamerika, in Nordkorea vielleicht? Wenn man näher nachdenkt, na, sie beginnt viel, viel, viel näher. Nämlich vor deiner und vor meiner Haustüre und oft genug eigentlich noch viel näher in der Familie, in der eigenen Familie. Aber nochmal zurück zu Johannes 17, Vers 18, den Vers, was wir uns ursprünglich angeschaut haben. Der Empfänger ist gleich die Welt, aber was oder beziehungsweise wer da geschickt wird, ist ein anderer. Im ersten Teil wird Jesus Christus geschickt von Gott, im zweiten Teil steht da einfach sie, so schicke ich sie. Wer ist aber jetzt mit sie gemeint? Ihr seht, es ist ein kurzer Vers, aber kann ziemlich viele Fragen aufwerfen, wenn man sich das genau entpackt. Was heißt das eigentlich? Dazu schauen wir uns die Parallelstelle an, müsst ihr es nicht aufschlagen. Johannes 20, Vers 21. Da sprach Jesus abermals zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und merkt ihr was? Der Satz ist eigentlich ziemlich ähnlich. Der ursprüngliche Satz ist, wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich sie auch in die Welt. Und da sagt Jesus, er betet ihr Tier, und da sagt er dann, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Fast derselbe Satz. Aber erst persönlich plötzlich. Ich nenne es nicht sie anonym, sondern ich sende euch. Aus dem unpersönlichen sie wurde das euch, was persönlich ist. Aber wer ist mit euch gemeint? Dazu muss man sich den Kontext anschauen, in dem dieser Vers steht. Aus dem Kontext ergibt sich, dass es die Jünger sind, zu denen er da euch sagt. Lesen wir mal Johannes 20, Vers 19. Ein bisschen davor, da geht dieser Abschnitt an in der Bibel. Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Sehr bekannte Stelle nach der Auferstehung von Jesus Christus. Also das ist der Kontext, wo dieser eine Vers dann steht. Friede sei mit euch, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und daher ist klar, euch sind die Jünger gemeint. Ja, das ist damals, das ist die Bibel. Und was heißt das heute? Heutiger Kontext. Das war der Kontext damals, nach der Auferstehung von Jesus Christus. Was ist der heutige Kontext? Dazu mache ich einen großen Zeit- und Raumsprung. Vom Ostersonntag, 33 nach Christus, zu dem heutigen Raum hier. Nicht mehr der verschlossene Raum, in dem sich die Jünger gefürchtet haben, im Raum hier, im Gottesdienstraum hier, an diesem Sonntag, wo wir heute sind. Großer Zeit- und Raumsprung. Und jetzt kommt es auf was, das für uns heute Bedeutung hat. Und dazu habe ich mehrere Schlussfolgerungen. Aber Achtung, bei der ersten wird es gleich mal ganz persönlich. Weil ganz konkret sind wir, die wir hier versammelt sind, jetzt die Jünger, die Nachfolger von Jesus. Das ist nichts so Neues für euch, glaube ich. Aber betrachtet diesen Vers einfach mal aus diesem Licht. Wir sind heute die Jünger Jesu. Und so könnte man die zwei Bibelstellen, die was wir jetzt näher angeschaut haben, zusammenfassen, unbedingt auf heute. Und die Rede im Mundart, damit es euch nur mehr eingeht. Wie mir der Vater gesandt hat, so sende ich, Jesus, in Karl, in Simon, in Bera, die Anna, die Isabella, die Franzi, in die ungläubige Menschheit. Also in die Nachbarschaft und in die Familie. Aha. Und plötzlich hat es was mit uns zu tun. Oder? Aber was heißt dieses Senden? Wir haben den Brief gehabt, wir haben ein Paket gehabt, wir haben einen Empfänger, einen Absender. Und dieses Senden, was heißt dieses Senden, was heißt dieses Aussenden? Was Jesus tut, was Gott getan hat mit Jesus, was Jesus offensichtlich auch zu uns tut, er sendet uns aus. Was bedeutet das? Interessant ist, die Bibeln übersetzen es ein bisschen unterschiedlich, aber meistens wird es auf Deutsch als Sende verwendet, dieses Wort, was da im Griechischen eigentlich steht. Ist aber im Griechischen nicht ganz so, da werden verschiedene Worte verwendet auf Deutsch, meistens Sende, Sende, Sende. Und das eine Wort ist sehr bekannt, das heißt Apostello, da klingt Apostel mit, aber das Zeitwort, nicht das Hauptwort. Und das bedeutet für etwas Besonderes bestimmt, ausgesondert oder auch ausgesandt. Und gemeint ist wirklich oft auf eine Mission. Damit kann ein Botschafter gemeint sein, da kann jemand gemeint sein, der was irgendwo hingeschickt worden ist, ein anderes Land. Jemand, der was Besonderes tut und er ist gesendet. Das hat einen bestimmten Grund, dass er das tut. Und das zweite griechische Wort, was auch verwendet wird, das heißt ebenfalls absenden, aber von einem ganz bestimmten Ort aus, aber es heißt auch beauftragen, wenn man es im übertragenen Sinn verstehen will, sogar hineinschmeißen. Ich fasse wieder zusammen, man kann Johannes 17, Vers 18 dann auch sagen, dass Jesus, der für etwas Besonderes bestimmt war und vom Vater in die ungläubige Menschheit ausgesandt war, nun die Jünger, also auch uns, für etwas Besonderes bestimmt hat und absendet, wegschickt, ja sogar hineinschmeißt. Wohin? Ebenfalls in die ungläubige Menschheit. Das ist ein Auftrag, das ist eine Mission und die ist von sehr großer Bedeutung. Warum eigentlich Mission? Die Frage gibt es manchmal und wird manchmal auch eher dann negativ beantwortet in manchen Gemeinden. Mission ist nichts für uns, hier nicht, das weiß ich. Aber warum eigentlich Mission? Warum ist dieser Auftrag so wichtig? Das kann man einfach aus den Umständen herleiten, wo diese zwei Verse, wo Jesus diese so ähnlichen Sätze spricht, wo die stehen. Die stehen nicht irgendwo in der Bibel, die haben einen ganz besonderen Kontext mit besonderer Bedeutung. In Johannes 17, 18 ist es, wie gesagt, in diesem Gebet an den Vater. Das Gebet ist ein ganz wichtiges, es hat einen eigenen Namen, es wird oft genannt das hohe priesterliche Gebet, weil Jesus wie ein Hohepriester da betet, für sich, für seine Jünger und dann für die ganze Welt und für alle Gläubigen. Und er betet es kurz, bevor er dann später im Garten Gethsemane gefangen genommen wird. Also relativ kurz vor seinem Tod. Und in Johannes 20, 21, wo er bei den Jüngern ist, das sind die ersten Worte, die was Jesus nach der Auferstehung zu seinen Jüngern spricht. Und sicherlich wird Jesus diese Worte sehr genau gewählt haben. Sowohl die kurz vor dem Tod, als wie auch die nach der Auferstehung. Was hat er den Jüngern vor allem zum Sagen? Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Jetzt haben wir schon viel erfahren, worum es da geht. Aber wer sendet, wohin wir gesendet werden? Aber worum geht's eigentlich? Und kommen wir zu einer zweiten Schlussfolgerung. Jesus Christus gibt nicht nur den Jüngern, sondern auch uns den Auftrag, seine Zeugen zu sein. Zeugen heißt, etwas zu bezeugen. Das zu bezeugen, was Jesus Christus getan hat. Und so wie Jesus Christus als Zeuge zu uns gekommen ist von Gott, um Gott zu bezeugen, um Gott uns nahe zu bringen, sind wir von ihm beauftragt, Zeugen für Jesus Christus und auch für Gott zu sein, um der Menschheit zu zeigen, wer Gott ist, wie Gott ist, was Gott von uns möchte, dass er möchte, dass wir uns zu ihm kehren. Aber heute, mag ich jetzt da noch sagen, waren nicht die Jünger die Apostel und wir sind nur die einfachen Christen. Es ist auch ein berechtigter Einwand, den hört man auch öfters, aber dazu gibt es auch eine sehr, sehr bekannte Stelle in der Bibel, die ist üblicherweise betitelt in vielen Bibeln, die was Überschriften haben, der Missionsbefehl. Lesen wir dazu in Matthäus 28, die Verse 18 bis 20. Eine sehr bekannte Stelle und ich möchte es mal von einem anderen Gesichtspunkt ein bisschen beleuchten. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Am Umfang, wenn man sich den Umfang von diesem Auftrag anschaut, ist es eigentlich klar, gesprochen hat er das zu den 11 Jüngern, aber es ist uns klar, 11 Jüngern, auch nicht völlig vom Heiligen Geist erfüllte Jünger, können der ganzen Welt das Evangelium weitergeben. Das geht nicht. Die haben auch beschränkte Lebenszeit. Und somit ist es irgendwie klar, dass dieser Auftrag über diese 11 Jünger hinausgeht, dass es ein Auftrag an die Gemeinde ist, an jeden einzelnen Gläubigen. Und der Auftrag gilt deswegen allen Generationen von gläubigen Menschen. Ich sende euch. Daraus folgen wir, das ist auch heute noch gültig. Das gilt immer nur für uns. Diese Mission ist immer noch gültig. Und für wen gilt's? Sehr umfassend. Es gilt für die weltweite Gemeinde. Und die weltweite Gemeinde Jesus Christi, die besteht aus den einzelnen Ortsgemeinden, jeden einzelnen Christen darin. Und die alle sind in die Welt gesandt, um diese Aufgabe zu erfüllen. Also, unsere Aufgabe von der Ausbreitung von der guten Nachricht und des Erweisens von Gottes Liebe, das gehört zusammen, an jeden Menschen. Das ist eine Fortsetzung von der Auftrag, vom Auftrag, was Jesus Christus seinen Jüngern gegeben hat. Und der gilt immer noch. Andere Frage, was man dann hört, aber wie groß ist denn die Aufgabe nur? Es gibt schon 2000 Jahre Christen, es gibt wahrscheinlich 2000 Jahre Missionare, angefangen bei Jesus und Paulus. Ist nicht schon die ganze Welt erreicht? Das ist ein gültiger Einwand. Und wenn man sich das auf Ländern anschaut, auf dem ganzen Globus, sind eigentlich alle Länder, dem Herrn sei Dank, mit dem Evangelium erreicht. Wenn man sich aber nicht auf Länderebene anschaut, sondern auf einzelne Volksgruppen herumgebrochen, es gibt Länder, wo es sehr viel mehr Volksgruppen gibt, als wie in Österreich. In Österreich sagen wir, ja, da gibt es die Vorarlberger und die Kärntner und so. Aber es gibt Länder, da gibt es hunderte Volksgruppen in einem Land, größere Länder vor allem. Und wenn man es auf die Volksgruppen herunterbricht, dann gibt es circa noch 6000 Volksgruppen auf der ganzen Welt, die was noch nie etwas vom Evangelium gehört haben. Glaubt man in der heutigen Zeit nicht, aber es ist so. Fragt Wycliffe, die wissen das ziemlich genau. Und so wie Gott Jesus eingesetzt bzw. beauftragt hat, die gute Nachricht zu predigen und gute Taten zu tun, so setzt Jesus Christus uns ein und beauftragt uns, dasselbe zu tun. Wenn es ein bisschen praktischer wird, bringe ich euch Zitate nicht aus der Bibel mit, sondern aus der heutigen Zeit von zwei Engländern, weil da haben wir mit dem Thema mal auseinandergesetzt und habe englische Zitate gelesen, die was eigentlich sehr gut gepasst haben. Und ich wiederhole es, weil sie sind sehr, da steckt sehr viel drin in diesen Zitaten. Erstes von John Stott. So wie Christus in unsere Welt eingetreten ist, so müssen wir in die Welt anderer Leute eintreten. So wie Christus in unsere Welt eingetreten ist, so müssen wir in die Welt andere Leute eintreten. Auftrag. Das zweite von Michael Ramsey. Bleibt dabei, ist ein komplizierter Satz, aber es steckt ganz viel und ganz viel Wahrheit drinnen. Darum lesen euch langsam vor. Wir bezeugen und empfehlen den Glauben nur so weit, als dass wir hingehen und mit liebevoller Anteilnahme in die Zweifel der Zweifler, in die Fragen der Fragenden und in die Einsamkeit derer begeben, die den Weg verloren haben. Noch einmal. Wir bezeugen und empfehlen den Glauben nur so weit, als dass wir hingehen und uns mit liebevoller Anteilnahme in die Zweifel der Zweifler, in die Fragen der Fragenden und in die Einsamkeit derer begeben, die den Weg verloren haben. Und ich denke, diese Gruppen von Leuten, die kennen wir alle in unserem Leben. Zweifler, Fragende, Einsame. Die sind uns nichts fremd und die fangen in Afrika an, die fangen bei euch in Amsterdam ganz bestimmt auch schon an. Das Ganze ein bisschen zusammenbinden, was ist jetzt die Zusammenfassung von diesem Auftrag? Wenn wir uns Jesus anschauen, wie der hier auf der Erde gelebt hat, der hat nicht nur geredet, er hat auch die Botschaft gebracht. Und so ist es so, dass wir nicht nur die Botschaft bringen müssen, wir müssen sie auch selbst zu einem guten Teil die Botschaft selber sein. Wir sind selber der Brief. Wir schicken nicht nur was ab und reden davon, wir sind selber auch dieser Brief, den Menschen lesen. Warum? Wenn man sich Jesus anschaut, Jesus war glaubwürdig, Jesus war authentisch, weil er das gelebt hat, was er geredet hat. Und Leute haben das einfach abgenommen, von was er redet, wenn er von Gott redet, von sich redet, dass das so ist. Er war authentisch, das heißt, sein Leben, sein Reden mit den Leuten, das hat dazu gepasst zu dem, was er gesagt hat. Er hat nicht nur Botschaft gebracht, er war auch die Botschaft. Er lebte die Botschaft. Und so wie der Auftrag der ersten Jünger dem Auftrag, den Jesus Christus hier auf der Erde hatte, ähnlich war, ist auch unser Auftrag, der muss ähnlich sein wie der Auftrag an die ersten Jünger. Und somit komme ich zu dem Brief, wie doch im Lied angesprochen worden ist. Wir sind sozusagen ein Brief Gottes, den Gott an die Welt sendet. So einfach kann man es mal runterbrechen. Und daraus folgt, dass jeder Christ ein Missionar ist. Nämlich jemand, der was auf einer Mission ist. Der was einen Auftrag hat, der was geschickt wird in die Welt, um Christus zu bezeugen und uns um die Verlorenen zu kümmern, wo sie auch sein mögen, und sie zum Heiland zu führen. Oder noch konkreter formuliert, jeder von uns ist in die Welt gesandt, um Christus zu bezeugen. Und jeder von uns soll sich um die Verlorenen kümmern, wo sie auch sein mögen. Und jeder von uns soll es zum Heiland führen. Es ist nicht nur Aufgabe für die Profis, für die Gemeindeleiter, für die Missionare, für andere Leute, die was mehr sichtbare Ämter haben. Es ist ein Auftrag an jeden. Aber wie? Wie können wir diesen Auftrag ausführen? Und es kommt ja schon ziemlich groß vor, dieser Auftrag. Wir wissen um die biblische Basis für den Auftrag, wir wissen um den Absender, Empfänger, denjenigen, der was gesendet wird und auch was der Auftrag ist. Aber wie soll man den ausführen? Es ist ein gewaltig großer Auftrag, wenn man sich es genauer anschaut. Und wenn man sich die Welt anschaut, ist sie groß, auch noch dazu. Und wir können gerne mal sagen, Hilfe, wie soll man das schaffen? Aber keine Angst, jetzt kommt die gute Nachricht von der guten Nachricht. Gott hat uns dabei nicht alleine gelassen. Hat Jesus seine Jünger alleine gelassen? Nein. Er hat sie schon mal allein weggeschickt, aber mit einem Auftrag. Und wie sie zurückgekommen sind, hat er mit ihnen geredet und sie sozusagen gecoacht, wie man es modern sagt. Er hat sie nicht alleine gelassen. Und so lassen uns auch Gott und Jesus nicht alleine in diesem Auftrag, den wir haben. Dazu habe ich mehrere Aspekte gefunden, die was uns begleiten in diesem Auftrag und was nicht nur das Kunden haben und waren nicht schlecht, sondern die sind ganz wichtig, damit wir diesen Auftrag ausführen können, sind nicht optional. Und wir werden gleich sehen, warum sie so wichtig sind. Das erste ist eine Ausrüstung. Wenn man jetzt sagt, du zieh in den Krieg, einfach so mit Hemd und Schurk und so, das ist keine gute Idee, der braucht Ausrüstung, der braucht ein Training und so weiter. Und das ist zwar kein Krieg, aber im übertragenen Sinn braucht man auch Ausrüstung für das, was man tut. Für jeden Auftrag braucht man Ausrüstung. Wenn jemand sagt zum Buchhalter, du willst buchhalten und der hat keinen Computer und kein Schreibzeug und keinen Taschenrechner, wird schwierig, kann er schwer buchhalten. Es geht irgendwie, im Kopf kann man viel rechnen, aber er hat keine Ausrüstung. Dazu lesen wir in Johannes 17, Vers 17, betet Jesus, heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Jesus betet auch für die Jünger und für uns zum Vater, dass er sie und dass er uns heiligen soll. Aber was heißt das heiligen? Das ist ein Konzept in der Bibel, was sehr stark ist und nicht so leicht verstanden wird. Aber im Prinzip heißt es einfach, dass Gott uns zur Seite stellt, aussondert, zu einem bestimmten Grund hin, nicht einfach so, damit wir wachsen und dienen können. Das hat einen Grund, das ist eine Ausrüstung. Einen Kurs geht man nicht einfach, weil es Spaß macht, sondern damit man was lernt. Das ist auch so, Gott sondert uns aus, damit wir wachsen und dienen können. Und es ist daher ein Wachstumsprozess. Das ist nicht, was man mal macht und dann ist man fertig damit. Es ist eigentlich ein Wachstumsprozess für jeden Christen über das ganze Leben. Man lernt damit aus. Und der Antrieb, zum Glück, der Motor dafür ist Gott und nicht wir. Das brauchen nicht wir machen und nicht wir müssen uns einen Kurs einschreiben. Und im Vers 17 lesen wir noch spezifischer, dass es Gottes Wort, die Bibel ist, die uns dabei vor allem voranbringt. Jesus betet also für unser Wachstum im Glauben durch das Wort Gottes, ganz konkret. Das Wort Gottes kann man nicht nur lesen, man kann es auch hören, wenn man predigt, auf einer CD, auf einem MP3-Stick, wenn man spazieren geht heutzutage. Aber es ist einfach Gottes Wort und wir können darin sehen, dass ein Leben dann an Gottes Wort ausgerichtet ist, wenn man sich dem aussetzt. Und in dem Maß, wie die Jünger die Botschaft von Jesus verstanden haben, nicht gern am Anfang, wo ist das Sänger, sie verstehen ihn viel nicht, aber immer mehr und immer mehr, je mehr sie mit Jesus gegangen sind, haben sie immer mehr verstanden, geglaubt und begriffen, dann haben sie ihre Herzen und ihr Verstand auch verwandelt in die Richtung hin, wo sie gehen sollten. Und diese grundlegende Veränderung in ihrem Denken, die hatte dann auch Veränderungen nicht nur im Kopf, im Denken, sondern in ihrem Verhalten und im Leben zufolge. Und das ist es auch, worum es bei uns gehen soll. Wir sollen nicht eine Menge Kopfwissen über Mission und Evangelisation anhäufen, sondern das soll es in unserem Leben umsetzen und eigentlich natürlich, das soll ein natürlicher Prozess sein, der dann in unserem Leben sichtbar wird. Also Heiligung ist das eine, ist die Zurüstung, ist die fortwährende Ausbildung für unseren Auftrag, für unsere Mission. Und zum Glück gibt es auch ein Vorbild. Vorbilder helfen. Nicht, man jetzt so Vorbilder im Sport, dass man sagt, na, der Alaba, der ist so super, ist auch gut, aber ein Vorbild, wo man sich denkt, ah, der macht es gut, ich möchte es auch so machen wie der. Da hänge ich mit dran, der ist in der Arbeit so gut, ich bleibe bei dem, weil ich möchte mit dem seiner Partie arbeiten, weil der macht es so gut, ich mag es auch so gut, wie ich das kann. Also Vorbild. Und Jesus Christus selber ist das beste Vorbild für Evangelisation und Mission. Oft denken wir, dass Paulus der erste Missionar war und ja, er hat diese Missionsreisen richtig begonnen, aber eigentlich ist Jesus Christus der erste Missionar. Und wie schon zuvor erwähnt, sollte unsere Mission der Mission von Jesus Christus gleichen. Die Mission war, von Jesus Christus, von Gott zu erzählen. Wir sollen von Jesus Christus und von Gott erzählen. Es ist ja natürlich so, dass wir heute in einer anderen Zeit leben. Wir ziehen nicht mehr als Wanderprediger durch Galiläa, so wie Jesus das war. Oder wie Johannes der Täufer im Kamelhaarmantel in der Wüste war. Das war zu dieser Zeit das Richtige und angebracht. Aber heute gibt es andere Missionsmethoden und in 20 Jahren und 50 Jahren wird es andere Missionsmethoden geben. Es ist aber nicht die Methode ausschlaggebend, sondern wozu sie führt. Und andere Zeiten, andere Kulturen, unsere Missionsmethode hier in Österreich, die paar, was wir hier verwenden, die passen in Lateinamerika nicht und in Korea schon gar nicht. Passen einfach nicht. Das sind andere Leute, anders gestrickt. Auch obwohl es dieselbe Zeit ist, passt dort nicht. Es ist aber egal, weil es muss die Motivation, das Erbarmen, die Liebe, das muss drinstecken und die muss gleich sein. Das eigentliche, wie man es durchführt, kann sich sehr unterscheiden. Ein anderes Zitat, was aktueller ist, OM hat ja diese Zeitschrift, den Pulsschlag, und da gibt es immer so eine Spalte, so eine Einleitung, Editorial, was der Philipp Eschbach, unser Missionsleiter in Österreich, schreibt. Und der hat das geschrieben, was über OM drüber steht, über die ganzen über 50 Jahre, was es OM gibt. OMs Botschaft und Erfahrung war seit jeher, dass Gott ganz gewöhnliche Menschen, wie uns alle, gebraucht, um gewöhnliche Menschen zu erreichen. Nicht so unlogisch, oder? Auch wenn die zentrale Wahrheit in der Botschaft des Evangeliums darin liegt, dass jede einzelne Person schuldig ist vor Gott und nur durch die Vergebung seines Sohnes Jesus Christus Wiederherstellung und neues Leben erhalten kann, wenn es kommt, so gibt es dennoch unlimitierte Möglichkeiten und Wege, um diese Botschaft weiterzugeben. Und ich weiß, ihr habt hier am Anfang auch eure Möglichkeiten gefunden, wie ihr das macht und wie es genau für euch passt, und das ist super. Schaut vielleicht wieder anders aus wie in Linz oder in Wien, wahrscheinlich ganz anders. Und das ist richtig. Soll in den Kontext, wie die Leute hier leben, natürlich und gut passen. Und zum Glück gibt es auch einen Beistand, und das ist auch Jesus Christus, nicht nur ein Vorbild, weil wenn Jesus Christus aussendet, dem steht er auch bei. Das lesen wir in der Bibel oft. Und nicht nur das, glaubt mir, Jesus Christus wird ein großes Interesse haben, wenn wir das machen. Was der Christian, was der Karl, was wer tut. Jesus Christus wird dabei sein, der wird oben zuschauen und sich denken, spannend, was er da macht. Schauen wir mal, wie er da den Ampfelwangen das Evangelium weitergibt. Und er wird uns eben ausrüsten und das geben, was wir brauchen, was wir tun müssen. Und wir beide, wir können das auch wieder aktuelles Beispiel persönlich bezeugen. Wir haben erlebt, dass Gott sehr treu ist. Er hat uns berufen, er ist sehr treu, er hat uns für unseren Missionsansatz in jeder Beziehung bestens gesorgt. Ein Beispiel ist, dass wir unser Gehalt auf Spendenbasis bekommen, wie auch viele andere Missionare. Die Kirchen und interessierte Freunde unterstützen uns durch Gebet und finanzielle Gaben. Und somit sind wir sozusagen aus dem sicheren Boot ausgestiegen. Wir haben beide unsere Berufe aufgegeben in der normalen Gesellschaft. Doch Gott hat uns nicht fallen lassen, sondern in diesen Bereichen alles gut für uns gesorgt. Und Jesus, der betet auch für uns, für seine Jünger und für unser Zeugnis in der Welt. In Johannes 17, Vers 20 bis 21 steht, ich bitte aber nicht allein für sie, das war damals die Jünger, also auch für uns, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, damit du mich gesandt hast. Der Vers wird oft gesehen, dass sich die Christen doch alle vertragen sollten, alle Nationen und so, ist ein Aspekt, aber auch dieser Aspekt, Jesus Christus bittet dafür, dass wir die Botschafter sind, damit die Welt glaube, dass er uns gesandt hat. Ich komme zum Schluss und binde den Sack nochmal zusammen. Das waren jetzt viele Aspekte eines Briefes an die Welt. Ein paar Schlussfolgerungen aus dem Ganzen. Wir, die wir hier versammelt sind, sind jetzt die Jünger, die Nachfolger von Jesus. Und Jesus Christus gibt nicht nur den Jüngern, sondern auch uns den Auftrag, seine Zeugen zu sein, also das zu bezeugen, was er tat. Und so wie Jesus Christus als Zeuge für Gott zu uns kam, sind wir von ihm beauftragt, Zeugen für ihn, für Jesus und für Gott zu sein. In der eigenen Familie, vor unserer Haustüre und bis an die sprichwörtlichen Enden der Welt. Und drittens, die weltweite Gemeinde, und die umfasst jede Ortsgemeinde, jeden einzelnen Christen, die ist von Jesus Christus in die Welt, also in die ungläubige Menschheit gesandt, um diese Aufgabe zu erfüllen. Unsere Aufgabe der Ausbreitung der guten Nachricht und des Erweisens von Gottes Liebe, also das ist auch dieses Hineinbegeben zu den Leuten in ihren Nöten, in ihre Zweifel und so weiter, steckt da drinnen. Erweisens von Gottes Liebe an jeden Menschen ist eine Fortsetzung von Jesus' Aufgabe hier auf der Erde. Einen großen Auftrag, einen wichtigen Auftrag, und er gilt heute noch. Ich möchte jetzt mit einem Gebet schließen und dann, ich habe es mit Karl abgesprochen, gleich das Plenum öffnen, dass die Gebetszeit vom Gottesdienst dann jetzt gleich im Anschluss ist. Und ihr könnt beten, wie es euch der Herr aufs Herz legt, von dem, was ich geredet habe, und natürlich ganz was anderes, und für Kranke und so weiter. Die Gebetszeit ist jetzt gleich dann im Anschluss an die Predigt. Ich schließe nur mit einem Gebet, und ihr könnt dann gerne weiterbeten. Herr Jesus Christus, du sprichst. Ich bin in die Welt gekommen als ein Licht, damit, wer an mich glaubt, nicht der Finsternis bleibe. Du hast uns Christen zu Boten gemacht, deren Aufgabe es ist, den anderen von der Wahrheit Gottes zu erzählen, damit sie dich, das Licht der Welt, sehen können. Danke, Herr, dass es ein klarer, unmissverständlicher Auftrag ist, der mehrmals in der Bibel wiederholt wird. Danke, dass du versprochen hast, uns bei der Ausführung des Auftrags beizustehen, um uns alles zu geben, was wir für die Ausführung des Auftrags benötigen. Danke, Herr, dass du jeden von uns meinst und nicht nur ein paar speziell beauftragte Christen. Danke, Herr, dass es nicht nur ein Auftrag an Einzelne ist, denn er wäre zu groß für uns, sondern ein Auftrag an die gesamte Gemeinde Christi, die aus den einzelnen Christen besteht. So bitten wir dich, Herr Jesus Christus, dass du jedem von uns hilfst, unsere Unsicherheiten und unsere Zögerlichkeit zur Seite zu legen, wenn es darum geht, diesen wichtigen Auftrag in deinem Namen zu erfüllen. Hilf uns, mutig den verlorenen Menschen um uns herum von deiner guten Nachricht zu erzählen. Hilf uns, ihnen ein Leben vorzuleben, das dein Leben reflektiert. Gib uns doch deine Anteilnahme, dein Mitleid, deine Barmherzigkeit, dein Verstehen wollen, wenn wir auf die Menschen um uns herum zugehen, damit wir das Evangelium glaubwürdig verkünden und leben. Wir beten, dass Menschen in nah und fern dadurch die frohe Botschaft von einem Heiland verstehen können, dessen Liebe Sünder in Menschen verwandelt, die Gott und andere Menschen lieben. Amen.